Du hast Bock auf Jagd? Dann bist du hier beim Bock auf Jagd Podcast genau richtig. Wir sind Marco und Daniel und nehmen dich mit auf die Jagd. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es sind bereits schon wieder 2 Wochen vergangen und hier sitzen wir nun und heute wollen wir sprechen über das Thema Technik bei der Jagd. Mit den 2 Wochen, da habe ich noch was anderes angesprochen. Normalerweise haben wir in den letzten Folgen darüber gesprochen, was haben wir denn in den letzten 2 Wochen so erlebt. Und deswegen gebe ich mal an dich über, Marco. Erzähl uns doch, was du so erlebt hast, sei es jagdlich oder nicht jagdlich.
Hi Daniel, danke für die Einleitung. Ja, was war bei mir die letzten 2 Wochen so los? Jagdlich war es tatsächlich ruhig. Ich war auf ein paar Veranstaltungen, unter anderem Hegeringe-Versammlungen und so weiter. Hab mich versucht, ein bisschen jagdlich fortzubilden. Groß draußen im Revier unterwegs war ich nicht. Ich hatte tagsüber leider viel anderes zu tun. Bei mir auf der Baustelle geht es gerade drunter und drüber. Ich musste meinen Schornstein verputzen und so weiter, wie es eben so ist. Dann stand noch ein Umzug ins Haus in mein neues Interimszuhause, bevor ich da endlich dann einziehen kann. Also komplettes Chaos, aber ich habe meine Abende ganz gut genutzt und habe mich eben versucht, jagdlich fortzubilden. Habe eine Hegering-Versammlung besucht, da auch neue Kontakte geknüpft. Und da gab es 2 Vorträge, wirklich, wirklich spannende Vorträge. Einmal vom örtlichen Förster, der hat ein bisschen so über den aktuellen Zustand des Waldes gesprochen. Super interessant. Da hieß es tatsächlich, dass jeden Tag, also es ist eine Gemarkung hier in der Nähe, jeden Tag wächst auf dieser Gemarkung 1 LKW an Festmeter Holz nach. Richtig verrückt. Darüber habe ich so noch.
Das hört sich absurd an, ja.
Das hört sich wirklich absurd an, ja. Aber jeden Tag wächst da nachhaltig 1 LKW an Holz nach.
Stark.
Wenn man sich das so überlegt, da ist doch ganz schön Action im Wald. Und der 2. Vortrag war von einem Herrn vom Landesjagdverband. Er hat über Wildschaden gesprochen. Auch ein super interessanter Vortrag. Vielleicht auch mal ein Thema für unseren Podcast hier. Er hat einige News gebracht, die ich so gar nicht wusste. Unter anderem, wie teuer zum Beispiel so ein Wiesenschaden ist. Eigentlich denkst du ja gut, wenn so eine Sau mal ja, die Wiese rumdreht, meine Güte, dann machst du halt mit dem Rechen wieder zu und trampelst ein bisschen drauf rum. Aber tatsächlich ist es mit der teuerste Schaden, weil sich der nämlich auch auf die Folgejahre auswirkt. Super interessantes Thema. Wie gesagt, vielleicht sprechen wir da mal drüber.
Gerne, weil da habe ich nämlich auch eine sehr interessante Geschichte zu dem Thema Wiesenschaden.
Jetzt, der Daniel packt wieder seine Geschichten aus dem Palanergarten aus.
Keine Palanergarten-Geschichte.
Da freuen wir uns schon drauf. Ja. Da freuen wir uns schon drauf. Wie gesagt, sonst war es bei mir relativ ruhig. Ich hatte genug zu tun, aber es ist ja hier ein Jagdpodcast und kein Sanierungspodcast. Deswegen gebe ich es mal den Ball an dich zurück und frage, wie war es denn bei dir so die letzten 2 Wochen? Was hast du denn gemacht?
Ja, bei mir war es allgemein relativ ruhig, aber natürlich ist gerade Schonzeit. Ich war zwar draußen im Revier und habe auch schon mal nach meinem Maiplätzchen gesucht, wo ich mich am 1. Mai hinsetze. Und ich glaube, ich bin auch fündig geworden. Ich habe eine Kamera aufgehängt an einem Platz. Da konnte ich dann auch schon einen guten alten Bock bestätigen. Und ja, ich hoffe, dass ich am 1. Mai dort Weidmanns Heil haben werde. Und ansonsten war recht wenig los bei mir.
Hört sich doch trotzdem interessant an. Du hast schon eine gute Überleitung eigentlich zu unserem heutigen Thema gebracht. Und zwar hast du gesagt, dass du bei dir an dem Platz, an dem du gerne sitzen würdest, eine Kamera angebracht hast. Mit dieser Kamera hast du einen Bock bestätigt, den du eben im Mai gerne erlegen würdest. Jetzt würde jeder Loden-Rehwild-Papst da sofort einschreiten und sagen, Daniel, so geht es nicht. Man bestätigt keine Böcke mit der Wildkamera, sondern man bestätigt Böcke mit dem Fernglas. Und das auch nur, indem man eben sich im Revier bewegt, nach Plätzstellen schaut, wo verfegt ist und sich dann an diese Stellen setzt und dann ganz ohne Büchse, nur mit einem Fernglas bewaffnet, schaut, ob der gewünschte bzw. gesuchte Bock auftaucht und so bestätigt man Böcke. Das ist doch eine super Überleitung bei uns ins Thema Technik ja oder nein. Daniel, Technik ja oder nein, was sagst du?
Ich bin auf jeden Fall für Technik. Allein schon das Beispiel mit der Kamera, ich sehe das halt auch wieder anders. Na klar, also verfegte Stellen und so weiter bestätigen im Revier ist wichtig und das kann man auch tagsüber machen, aber wo ich halt nicht mitgehe, ist abends sich hinsetzen, gerade jetzt in der Schonzeit und dort Böcke beobachten, beziehungsweise Rehwild allgemein oder auch anderes Wild. Das kann man machen, aber man muss halt auch aufpassen, dass man den Tieren einfach auch jetzt in der Schonzeit die Ruhe gibt, die sie brauchen. Und deswegen finde ich die Variante mit der Kamera einfach gut, weil ich sehe jetzt zum Beispiel das Wild an diesem Platz, das kam relativ spät und nachts vor allem und das hat sich inzwischen schon gewandelt, also es ist jetzt wieder mehr morgens bei Tageslicht und auch abends kommen sie relativ früh, einfach weil sie keinen Druck haben und keine Störung und ich finde, da kann man das einfach wieder gut sehen, dass das sowas doch einen Einfluss hat, was wir machen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall pro Technik, vor allem bei der Kamera, wie gesagt, ich benutze ja mehrere Kameras im Revier. Ist eine gute Sache.
Da ist es so, vielleicht, ja, gehen wir auf die Kameras mal ein bisschen genauer ein. Es gibt ja verschiedene Kameratypen. Es gibt ja Funkkameras. Es gibt auch Kameras, da muss man immer noch hinlaufen und die dann eben auslesen. Ich hatte früher selbst mal eine Kamera zum Auslesen an Ort und Stelle und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da war ich nicht so großer Fan davon, weil da einfach nicht dieser Aspekt der Beruhigung tatsächlich dann funktioniert hat, weil man ja immer noch dahin laufen musste an die Körung, um diese Kamera auszulesen. Selbst wenn ich jetzt persönlich überhaupt gar kein großer Fan von viel Technik auf der Jagd bin, beziehungsweise generell von Technik, muss ich sagen, ich gehe da absolut mit, was Wildkameras angeht. Weil gerade Wildkameras, die eben die Bilder senden, die sorgen, würde ich sagen, unwidersprechlich dafür, dass man einfach auch mal die Stellen, die Kürrungen und so weiter, die müssen ja nicht immer an der Kürrung hängen, die können auch unter irgendwelchen Wechseln liegen, aber man lässt es einfach alles beruhigt und man bekommt einfach einen super Überblick, ohne dass man ständig im Bestand unterwegs ist. Und wie du schon sagst, Schonzeit ist Schonzeit und Schonzeit sollte natürlich auch heißen, dass wir nicht allzu viel Beunruhigung allein durch unsere Anwesenheit in den Wald bringen. Das heißt, in diesem Punkt muss ich wirklich sagen, Daniel, dieser Punkt geht an dich. Wir werden aber heute auch noch über andere Themen reden. Ich hoffe, da kann ich auch noch den einen oder anderen Punkt einheimsen für die Nicht-Technik-Jäger. Aber da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt gemacht. Gibt es irgendwie eine spezielle Taktik, wie du das machst? Also hängst du die Kameras einfach irgendwie raus oder so, wie du gerade schon anklingen lassen hast, dann gehst du davor schon ein bisschen rum, fährtest ab und hängst dann die Kameras eben an die Körungen, wo du vermutest, dass was geht, oder?
Das kommt dann ganz drauf an, was mein Ziel ist. Also natürlich kann ich mit der Kamera neue interessante Stellen im Revier finden, aber ich kann auch genauso gut alte Körungen oder auch Plätze direkt an den Hochsitzen dann beobachten. Und wenn ich das mache, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall, wo ich jetzt beschrieben habe, dann hänge ich die Kamera erstens relativ weit nach oben, weil mir auch schon eine Kamera geklaut wurde. Deswegen habe ich angefangen, die Kameras relativ hoch zu hängen mit einer Leiter. Ist natürlich dann ein bisschen nervig, wenn man die Batterien wechseln muss, aber ich fühle mich dann einfach sicherer. Wenn ich dann irgendwelche Leute auf der Kamera sehe, weiß ich ganz genau, die kommen nicht direkt hin, können sie nicht von hinten anschleichen und mir die Kamera klauen. Ja, ist halt immer blöd und die Angst geht halt mit, wenn schon mal was geklaut wurde. Außerdem hat man da einen besseren Überblick. Man kann halt einfach die Kamera so neigen, dass man viel Wiese oder viel Kirrung drauf hat. Dadurch ist halt das Geäscht von den Bäumen, sind die Wolken im Hintergrund, die Sonne, die spielen halt nicht so eine Rolle und schicken dir unendlich viele Bilder. Also ich habe vor allem Sendekameras, ich benutze keine Offline-Kameras mehr. Und ja, dann spielt es natürlich schon einen Aspekt, weil zum Ersten bezahlt man natürlich dann für die SIM-Karte und die Batterien sind halt wirklich schnell leer, wenn ständig Bilder geschickt werden. Also wir haben auch an einer Körung, da wo ich erst die Sau geschossen hatte, eine Kamera und wenn die halt blöd hing, dann kann das halt sein, dass die dir in der Nacht irgendwie 300 Bilder schickt. Dann wechselt man halt alle 4-5 Tage die Batterien und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Ja, ich glaube, Kameradiebstahl ist echt so eine Sache. Da muss ich aber immer an eine ganz witzige Geschichte denken. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Unser alter Jagdkumpel Micha, der leider schon verstorben ist, der hatte mal eine, beziehungsweise damals, als so die ersten Sendekameras aufkamen, hatte der eine bei sich draußen hängen. Die wurde dann geklaut von irgendeinem aus seiner, ich würde sagen, Nachbarschaft, aus seinem Flegge, wie man hier im Schwäbischen sagt. Und der hat sie natürlich ganz schlau bei sich zu Hause irgendwo im Wohnzimmer oder sonst wo positioniert gehabt. Und der Micha hat ihm dann eine Woche beim Leben zugeschaut, ehe er dann irgendwann geklingelt hat und gesagt hat, du, ich habe jetzt eine Woche bei deinem Privatleben zugeschaut, meine Kamera gibst du mir jetzt bitte wieder.
Die Geschichte hast du ein bisschen falsch im Kopf. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier korrigieren dann muss.
Korrigier sie.
Er hat die Bilder bekommen, das stimmt, aber das war tatsächlich so, dass dieser Dieb die Kamera mitgenommen hat und hat diese Konfigurationsdaten von der Kamera überschrieben auf seine Kamera, weil er es wahrscheinlich technisch nicht hinbekommen hat, die Kamera einzurichten. Der hat dieses Konfigurationsfile bei sich auf seine neue Kamera gemacht und damit hat der Micha dann Bilder bekommen von der neuen Kamera von dem Dieb, weil die E-Mail-Adresse von ihm eingetragen war bei dem Dieb zu Hause an der neuen Kamera.
Okay, meine Geschichte war lustiger, deine wahrscheinlich ehrlicher. Ich hatte sie anders im Kopf, aber du bist eben der Technik-Freak. Ja, so genau hätte ich das gar nicht wiedergeben können. Auf jeden Fall war das eine sehr verrückte Geschichte und ich weiß nur noch, dass er fremde Fotos hatte und er hat sie dann, glaube ich, irgendwann wieder zurückbekommen, weil er es doch erkannt hat. Man sollte es auf jeden Fall nicht machen. Mir wurde selbst schon eine Kamera geklaut und es ist einfach unschön. Die Dinge kosten doch ganz schön viel Kohle. Deswegen sichern ja auch viele ihre Kameras ab. Macht auf jeden Fall Sinn. Was ich noch als Argument gerne anbringen würde, und dieses Argument, das werde ich heute Abend wahrscheinlich noch öfters bringen. Das ist das Argument, dass es natürlich, wie wir schon gesagt haben, sehr, sehr viele Vorteile hat. Es hat aber auch einen riesen Nachteil. Das ist nämlich, dass man sich diesen Überraschungseffekt auf der Jagd einfach nimmt. Ja? Wenn du schon frühzeitig irgendwo an dem Platz Kameras hängst, dann weißt du, ohne dass du einmal bei dir im Revier draußen warst, ohne dass du einmal an dem Platz warst, weißt du 1:1, was an diesem Platz an Wild läuft. Das heißt, sobald du dich mal hinsetzt, setzt du dich eben auf ein bestimmtes Stück hin oder schaust einfach mal, was so geht, wenn irgendwo ein passendes Stück dabei ist, aber du weißt auf jeden Fall schon, was kommt. Dadurch nimmst du dir, finde ich persönlich, ganz, ganz viel vorweg, was Jagd eigentlich ausmacht, nämlich dieses Ungewisse, diesen Überraschungsmoment. Deswegen absolut verständlich, Beruhigung und alles macht total Sinn. Der Aspekt, was ich gerade genannt habe, dass man sich dadurch super viel vorwegnimmt, das überwiegt bei mir tatsächlich. Deswegen schaue ich gerade drauf, dass ich wieder weniger Kameras raushänge. Also die Hälfte meiner Kamera steht mittlerweile zu Hause im Schrank, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich möchte wieder einfach mehr überrascht werden auf der Jagd. Ich möchte nicht 100% wissen, an diesem Sitz, da kommt um 21 Uhr die Sau oder da kommt um 18.30 Uhr der Bock oder morgens um 5.20 Uhr die Ricke mit Kids, sondern ich möchte tatsächlich überrascht werden und das ist für mich das, was Jagd auch teilweise ausmacht, so dieser Überraschungsmoment. Wenn du sitzt und du hörst, dass es irgendwo raschelt, du weißt nicht, was es ist, du hast auch nicht unbedingt dann eine Wärmebildkamera oder sonstiges dabei, mit dem du es gleich ansprechen kannst und überhaupt mal sichten kannst, sondern du steckst da total lange im Ungewissen und dann entsteht so ein bisschen Jagdfieber und dann tritt das Stück dann aus an der Körung und hast es noch nie gesehen, ist vielleicht ein wirklich starker Bock, den du vielleicht auch so gar nicht vermutet hattest. Das ist dann einfach dieser Überraschungsmoment und genau dieser Moment macht für mich Jagd aus. Und das nimmt man sich natürlich durch die Kamera. Aber es ist natürlich auch so, Jagd muss ja in gewisser Weise auch effektiv sein. Und von daher kann ich es absolut verstehen. Ich kann jeden verstehen, der sich Kameras ins Revier hängt. Wie gesagt, du hast vorher schon die guten Argumente gebracht.
Und dann nimmst du mal mein nächstes mit der Effektivität.
Genau. Und ja, ich hatte es jetzt gerade schon angesprochen, Wärmebildgeräte und so.
Nicht so schnell. Noch ein Punkt zu den Kameras.
Okay, noch ein Punkt. Ein Punkt darfst du noch machen.
Da muss ich dir noch widersprechen. Also natürlich, die Effektivität steigt und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, denn viele haben halt einfach nicht die Zeit. Wie ich jetzt persönlich mit Kindern und Job, will jetzt nicht sagen, du bist ein Arbeitsloser, aber ich meine damit einfach nur, ich habe nicht so viel Zeit in der Freizeit und kann deswegen auf diese Kameras wirklich mit gutem Gewissen drauf zurückgreifen. Und eins muss man noch sagen, ich setze mich nicht nur hin an die Plätze, wo ich die Kamera hängen habe, sondern ich setze mich auch an andere Plätze. Und das Wild kommt ja auch nicht wie ein Uhrwerk. Also selbst wenn jetzt der gute, starke Sechser heute Morgen da war, dann heißt es nicht, dass der am nächsten Tag wiederkommt. Die Erfahrung habe ich schon sehr oft gemacht. Ich habe auch viele Böcke, die ich dann auf der Kamera bestätigt hatte, nie mehr gesehen, nie erwischt. So ist mir fast letztes Jahr passiert. Wir waren sogar gemeinsam draußen. Du hattest einen Bock erwischt und ich hatte einen Bock erwischt und den Bock hatte ich monatelang nicht gesehen. Den habe ich dann auch probiert, in der Blattzeit ranzubekommen. Hat nie geklappt und da habe ich mich einfach mal auf gut Glück dorthin gesetzt, ohne Kamera und alles. Und der kam dann rausmarschiert und den konnte ich dann erlegen. Und da geht bei mir das Jagdfieber und die Vorfreude dann auch nicht wirklich weg. Also die habe ich dann auch noch. Aber ich gebe dir da dann wiederum recht, das stimmt schon, wenn man alle Plätze voll macht mit Kameras und das Revier komplett überwacht, ja, dann nimmt man sich doch schon eine gewisse Freude an der Jagd. Und ich finde persönlich, das ist auch dann wieder unfair gegenüber dem Wild. Auch wenn man das, ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber es ist natürlich dann schon, umso mehr Technik man einsetzt, umso unfairer wird es dann, weil Ja, da kommen wir jetzt gleich bestimmt nochmal drauf zurück, auf das Unfaire mit der weiteren Technik.
Genau, du sprichst es schon von selbst an. Vielleicht noch eine Sache zu den Kameras, wo es auf jeden Fall, finde ich persönlich, Sinn macht, ist gerade bei der Jagd auf Schwarzwild. Wenn man da viel an der Körung jagt, kann es definitiv Sinn machen, da Kameras aufzuhängen, dass man einfach nicht jeden Tag vielleicht oder man alle 2 Tage an die Körung rantreten muss und dann da nochmal irgendwie ein bisschen Mais oder so nachwirft. Das machen nämlich sehr, sehr viele. Die haben so einen straffen Körungsplan. Da muss jeder jeden Tag irgendwie mal raus. Da sind 7 Leute in so einem Revier. Dann hat jeder einen Tag, an dem er komplett alle Körungen durchmacht. Das heißt, alle Körungen werden tagtäglich einmal beunruhigt. Dann kackt noch der ein oder andere Hund vom Mitjäger an direkt auf die Körung. Ja.
Wir kennen's.
Man kennt's, genau. Es ist natürlich, ja, wieder dieses Thema Beruhigung. Da sind Kameras wirklich unverzichtbar eigentlich, wenn man die Körung beruhigen möchte.
Ja, vor allem, wenn man effektiv auf Schwarzwild jagen will. Also, die haben natürlich Vorteile. Die kann keiner wegreden. Und selbst wenn man gegen Technik ist, es bringt einfach was, weil wenn ich jede Woche irgendwie 20 Stunden auf die Schwarzwildjagd verbrauche, dann macht so eine Kamera einfach Sinn, weil man spart einfach Lebenszeit und Sitzfleisch und natürlich macht es Spaß, aber irgendwann macht es halt doch keinen Spaß mehr, bei jedem Wetter draußen zu sitzen und dann einfach kein Weidmannsheil zu haben. Aber natürlich gehört es auch zur Jagd dazu, aber in einem gewissen Maß, für mich zumindest, weil irgendwo muss doch die Effektivität dann auch gegeben sein.
Aber was auch keinen Spaß macht, das ist noch eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Repertoire. Ich hatte ja gesagt, ich hatte bis vor kurzem noch eine andere Jagdgelegenheit. Da habe ich an 2, 3 Sitze, habe ich da mal eine Wildkamera hingehängt. Die hing da 6 Wochen lang. In den 6 Wochen war ungelogen kein einziges Stück Wild auf den Kameras. Ja. Da habe ich mir danach gedacht, hey, die hättest du nie aufhängen dürfen. Da wäre ich lieber noch 20 Mal rausgesessen und hätte jedes Mal gehofft, dass da irgendwas geht, ja, als einfach die Gewissheit zu haben, dass diese Plätze komplett tot sind. Wirklich komplett tot, ja. Da habe ich mir gedacht, das ist dann wieder ein Riesennachteil, wenn du echt siehst, dass bei dir gar nichts geht, weil dann gehst du gar nicht mehr raus, weil dann weißt du, da kann ich rausgehen und zu 90% wird da nichts gehen.
Ja, aber so ein Revier sollte ja auch in einem gewissen Wandel sein. Also ich finde, man sollte nicht immer die gleichen Plätze haben und ständig von den Vorpächtern und was weiß ich, 30 Jahre zurück immer die gleichen Plätze übernehmen. Na klar, natürlich, die Leute haben Erfahrung gesammelt und wissen, wo die Wechsel sind, aber das ist doch ein interessanter Aspekt. Wie viele Leute bejagen die Waldkante und den Wald an sich überhaupt nicht? Also da gibt es immer wieder schöne Plätze und Neues zu entdecken. Ich finde, das macht auch viel bei der Jagd aus. Und genauso wie es ein gewisses Jagdfieber dann gibt beim Ansitz, finde ich es auch genauso gut, wenn ich irgendwo eine super Lichtung im Wald finde, mir dann einen Sitz hinstelle, eine Salzlecke absäge, vielleicht eine Kamera hinhängen, um zu gucken, was geht, oder vielleicht auch nicht. Ich finde, das hat genauso einen guten Wert wie alles andere bei der Jagd.
Das ist so eines der Themen, gerade bei der Sauenjagd, die ich immer wieder anspreche und die ich immer wieder kritisiere, dass die Körungen teilweise viel zu lange aktiv sind. Ja. Man weiß ja, Schwarzwild und Rotwild und so weiter sind alles sehr lehrreiche Tierarten, die ein sehr, sehr gutes Gedächtnis haben. Wahrscheinlich auch, ich glaube, so ein Gengedächtnis auch. Also es wird teilweise sogar weitergegeben in der Rotte oder im Rudel. Und wenn da einfach irgendwo eine Körung, die existiert seit 30 Jahren und seit 30 Jahren knallt an dieser Körung, dann kann man davon ausgehen, dass die erfahrenen Stücke Schwarzwild, die man ja manchmal auch erwischen möchte, ja, gerade mal einen ordentlichen Keiler, einen älteren Keiler, die werden diese Körung nicht mehr aufsuchen, weil die natürlich in den letzten Jahren gelernt haben, hey, es knallt da jedes Mal, wenn ich da der Rotte hinterherlaufe als Keiler, dann knallt es da jedes Mal, dann gehe ich da irgendwann nicht hin. Wenn man jetzt anfängt, neue Körungen irgendwo zu etablieren und sich vielleicht auch nicht direkt an die Körung setzt, sondern vielleicht mal an irgendwelchen Wechsel, dann ist es natürlich ein gewisser Überraschungsmoment und dann kann man vielleicht auch den einen oder anderen älteren Keiler erfolgreich erlegen. Aber ich persönlich bin der Meinung, das geht sehr, sehr schlecht an den Körungen, die schon ewig lang existieren. Das heißt, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Man sollte da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich persönlich finde, es gibt ja auch nichts Besseres, als durchs Revier zu fahren, zu laufen und ein bisschen, wie du sagst, zu scouten, wo da gute Plätze sein könnten und sich darüber dann Kopf zuzubrechen, mit seinen Jagdkameraden auszutauschen, darüber zu verhandeln, hey, wo können wir einen neuen Platz hinstellen, was stellen wir hin, geschlossene Kanzel, offene Kanzel, irgendeinen Drückjagdbock und dann dran zu machen, da eine ordentliche Körung anzulegen. Und wenn die dann angenommen wird, das ist ein richtiger Glücksmoment, finde ich persönlich, das macht richtig, richtig Spaß. Von daher, da gebe ich dir absolut recht. Jetzt hattest du vorher gesagt, Technik für und wieder, ja, ist auch ein bisschen eine unfaire Sache teilweise, wenn man zu viel Technik benutzt. Wo ist denn bei dir so die Grenze, wie gesagt, vielleicht nochmal erwähnt, du bist ja begeisterter Jäger, du jagst auch mit Technik, du bist begeisterter Technikjäger. Wo ist denn für dich jetzt die Grenze zum Unfairen, dem Wild gegenüber?
Ja, ich denke, grundsätzlich sollte man sich auch mit Technik immer auch an die Jagdzeiten halten. Also natürlich kann ich mich nachts um 12 an die Kirrung setzen und aufs Rehwild warten und da was schießen. Ich kann es machen, aber erlaubt ist es nicht. Und ich finde, ja, man sollte sich da einfach dran halten, weil, wie gesagt, irgendwo muss man auch eine gewisse Empathie auch fürs Wild haben und denen einfach die Ruhe geben. Das finde ich sehr wichtig. Ich selber nutze Technik im Sinne von Wärmebild und Nachtsicht-Vorsatzgerät. Der nächste Aspekt für mich mit unfair wäre, nur weil ich jetzt mit der Nachtsichttechnik sehen kann, was da in 200 Meter Entfernung steht und ich theoretisch mit der Optik vergrößern könnte, verleitet mich persönlich das nicht zum Schuss. Weil ich weiß ganz genau, was ohne Technik für schlechte Schüsse rauskommen können, die jedem passieren, dann werde ich es noch weniger mit der Technik machen. Da muss man auch seine Erfahrungen sammeln, ganz klar. Aber da achte ich dann schon extrem drauf, dass ich da halt so wenig Tierleid wie möglich verursache, auch mit Technik, auch wenn es geht. Und das ist für mich einfach wichtig. Ich gebe die Frage jetzt mal ganz kurz an dich zurück. Nutzt du eigentlich irgendwas an Technik? Also hast du irgendwie Wärmebild, Nachtsicht oder sowas im Einsatz?
Also ich habe ein Wärmebild-Handgerät. Ein relativ altes, würde ich sagen, mit dem kann man auch nicht wirklich ansprechen, aber wenn sich ein Stückchen Wild bewegt, dann kannst du schon ungefähr ahnen, was es ist.
Man macht aber auch seine Erfahrungen damit, also ich habe auch ein relativ altes Gerät, aber irgendwann kannst du einschätzen, was für ein Stück Wild es ist. Kurze Geschichte, nur ganz kurz, mein Schwager sitzt neben mir im Auto, guckt mit der Wärmebildkamera raus, wir waren draußen und haben Schwarzwild gesucht und dann sagt er, ah, da unten steht nur ein Dachs. Und dann habe ich angehalten, habe selber geguckt, waren es so knapp übereinander liegend 6 Sauen, die da standen. Die haben dann nach einer kurzen Pirsch, habe ich dann eine strecken können. Aber das war schon witzig, weil er einfach diese Erfahrung nicht hatte mit diesem Gerät und hat es einfach als Dachs angesprochen und teilweise dann auch Hasen als Rehwild. Aber das passiert, das ist mir am Anfang auch passiert. Ich habe teilweise eine Pirsch gemacht mit meinem Jagdkameraden. Der war sich ziemlich sicher, dass das Sauen waren. Wir sind fast eine Stunde übers offene Feld ganz langsam, Schritt für Schritt nach vorne und ganz am Schluss sind wir dort angekommen. Dann standen da 2 Hasen. Passiert.
Dani, du musst echt schauen, dass du nicht zu viele Eigentore schießt, gell? Weil das ist nämlich eigentlich ein Argument, was ich auch anbringen wollte, nämlich, dass ganz, ganz viele Leute eben nicht die hochwertige Technik haben, um das Wild dann wirklich so anzusprechen, dass sie es auch erlegen können, aber es dennoch machen. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Du hast gefragt, was ich alles für Technik im Einsatz habe. Ich habe tatsächlich nur ein altes Wärmebild-Handgerät und das habe ich mir damals zugelegt, weil ich einfach was gesucht habe, womit ich weniger verdapp, wenn ich auf dem Weg zum Sitz bin und womit ich auch, wenn ich vielleicht abbaume oder generell auf dem Sitz bin, einfach mal ein bisschen abglasen kann in dem Sinne, um ein bisschen einen besseren Überblick darüber zu haben, was man da eigentlich für einen Bestand im Revier hat. Dazu ist Wärmebildtechnik super. Was ich aber auch sagen muss, was mich persönlich, und ist wieder mein Argument von vorher, von Anfang an unheimlich gestört hat, ist, dass es einem einfach das Jagderlebnis nimmt. So geht es mir zumindest. Ja. Wenn ich mit diesem Handgerät jetzt auf dem Sitz laufe, dann springt da natürlich kein Reh mehr ab, da bellt kein Reh mehr, ja, weil ich die ganzen Rehe natürlich gut umschlagen kann. Ich komme ruhig zum Sitz, ich komme ruhig hoch auf den Sitz. Wenn ich oben sitze und es raschelt irgendwo, schaue ich kurz durchs Handgerät, sehe, okay, es ist ein Dachs oder es ist ein Eichhörnchen oder eine Maus und sonstiges und lege das Handgerät wieder beiseite und warte. Früher, beziehungsweise wenn ich dieses Handgerät nicht dabei habe, dann fangen irgendwann, so habe ich zumindest das Gefühl, meine Sinne an sich zu schärfen. Dann kommt auch so ein bisschen, wenn es mal raschelt, so ein bisschen Jagdfieber. Und dann bleibt man ganz, ganz lange im Ungewissen, was sich da wohl gerade im Busch bewegt. Und auch das ist für mich das, was Jagd eigentlich ausmacht, dieses Ungewisse. Ich weiß noch, da sitzt du irgendwo auf deinem Sitz, dann fängt der Busch an zu wackeln und du denkst dir, hey, das ist die Rotte Sauen, auf die du die ganze Zeit gewartet hast, die sind direkt neben dir. Da geht es gleich richtig ab, da kommt gleich hier eine nach der anderen, kommt da raus und wird dann irgendwo in Mais wechseln oder in Weizen oder sonst wohin, aber auf jeden Fall, die sind direkt unter deinem Sitz und da ist richtig, richtig Rambazamba im Busch. Und dann wartest du. Dir tropft der Schweiß von der Stirn vor lauter Jagdfieber und irgendwann kommt dann ein Dachs raus. Oder vielleicht auch nur ein Eichhörnchen oder irgendwas. Oder irgendein Siebenschläfer, der sich an dem Sitz unten zu schaffen gemacht hat.
Bestes Beispiel.
Aber es ist nicht die Rottesaun.
Die Amsel.
Die Amsel.
Kennst du die Amsel, die immer im Laub rumspielt und du denkst jedes Mal, jetzt kommt
genau,
das
jetzt,
Stück Reh oder die
jetzt
Sau.
Jetzt zieht das Stück Reh raus, ja. Und genau das hat man eben nicht mehr, wenn du Technik hast. Da sitzt du auf dem Sitz, es raschelt irgendwas, du nimmst das Handgerät hoch, schaust durch, zack, erkennst das Stückle wild und das war's. Ja? Und dadurch nimmt man sich eben super viel von dem, was für mich Jagd ausmacht. Und deswegen mag ich es einfach nicht. Deswegen versuche ich es auch so oft wie möglich einfach zu Hause zu lassen und nicht mitzunehmen, weil ich einfach, ja, dieses Gefühl wieder brauche und dieses Gefühl will. Und dann ist für mich ein Abend wirklich spannend auf der Jagd. Natürlich ist es so, wenn wirklich, wenn man ein Ohr macht, Sauenschaden auf dem Feld hat. Ja, und man muss vielleicht auch mal, man geht vielleicht auch mal irgendwo pirschen oder so. Dann erleichtert natürlich gerade eine Wärmebildkamera, so ein Handgerät, einfach enorm die Arbeit. Aber es nimmt einem eben auch viel. Ich sage immer wieder, wenn mich jemand fragt, hey, wie machst du denn das mit Pirschen? Da gibt es ja durchaus kontroverse Meinungen dazu zum Pirschen. Dann sage ich immer, richtiges Pirschen ist eigentlich, wenn du den ganzen Kram zu Hause lässt. Wenn du einfach nur, du nimmst die Büchse, einen Schießstock, vielleicht mal ein Fernglas und es war's. Im besten Fall ziehst du nicht mal eine Hose an, sondern gehst irgendwie in Unterhosen, da pirscht dich sowieso besser. Ist mal viel leiser unterwegs. Und dann verlässt du dich mal nur auf deine Ohren, weil du hörst Sauen zum Beispiel auch, wenn die irgendwo im Weizen sind, dann hörst du die, wenn die an der Frucht stehen. Die sind so laut, das hört man einfach. Vor allem, wenn du jetzt ein Revier hast, wo es relativ leise ist, irgendwo auf dem Land. Und diese Sauen dann anzugehen, ohne dass du sie siehst, ja, selbst wenn es guter Mond ist, du siehst die Sauen ja erstmal dann, wenn sie irgendwo in der Fahrgasse drin stehen und wenn dann ein ordentlicher Mond ist, dann kannst du auch gut ansprechen, aber davor siehst du nicht viel von den Sauen, sondern du hörst sie nur. Auch das sorgt für unheimlich Jagdfieber und dieses Jagdfieber ist eben für mich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von der Jagd. Das macht die Jagd aus. Von daher, wie gesagt, ich nutze nur ein Wärmebildhandgerät, aber auch in, würde ich sagen, sehr homöopathischen Dosen.
Also ich kann das völlig nachvollziehen. Sind für mich gute Argumente. Ich denke, das hat auch viel dann mit eigener Disziplin zu tun. Ich schätze mal, dass, ja, du musst da ein Mittelmaß finden. Wenn ich die Wärmebildtechnik benutze, muss ich es wirklich bis zum äußersten Maß ausreizen oder kann ich auch mal einfach sitzen bleiben, wenn es raschelt und kann das erleben oder muss direkt aufstehen und gucken, was da los ist. Man sieht ja auch nicht überall rein. Das ist ja auch noch gut. Gut, die neuen Geräte, die sind schon echt stark. Also da sieht man wirklich alles. Ich hatte mal mit Amadeus, das war ein halbes Jahr vielleicht her, hatte ich eine Nachsuche auf den Bock und habe dann von dem Schützen die neueste Wärmebildkamera gehabt, die es auf dem Markt hatte. 6.500 Euro oder sowas. Ich habe von Amadeus bei der Nachsuche die Fußabdrücke gesehen. Auf dem Boden, da war kein Schnee oder sowas, da war einfach Amadeus ist gelaufen. Ich hatte ihn in einem Riemen, habe ein bisschen beobachtet, ob ich den Bock vielleicht sehe und habe einfach seine Fußabdrücke gesehen. Also da war ich total, total baff. Ja, muss halt jeder für sich selber auch ein bisschen machen, das ist klar, man kann für und dagegen diskutieren, aber das hat einfach immer mit der persönlichen Einstellung zu tun, aber das ist bei der Jagd immer. Wie gehe ich dran an das Thema Jagd?
Und auch da ist wieder ein Thema, das du gerade aufgemacht hast, nämlich, dass die Dinger schweineteuer sind. Und es ist einfach, man kann es nicht anders sagen, eine Wirtschaft. Ja? Was glaubst du, warum so viele Firmen mittlerweile so viel dafür tun, dass sie eben ihr Wärmebild und Vorsatzzeug und alles Mögliche und Nachtsichttechnik an den Mann bringen und es auch in höchsten Tönen loben und bewerben? Selbstverständlich, weil du weißt es selbst, du bist sehr technikaffin, du weißt, was die da für Gewinnmargen draufhauen und ist einfach auch eine Riesenwirtschaft.
Na klar. Ja?
Auch das muss man hinterfragen, ob man sich da gerade als Jungjäger, bevor man sich irgendwie ein ordentliches Fernglas oder sonstiges kauft, ob man sich da die Technik für 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.000 Euro oder 8.000 Euro andrehen lässt, oder ob man es nicht einfach mal versucht ohne Technik, weil es funktioniert genauso. Und ich persönlich sehe ja, beziehungsweise wenn ich mich so mit Jägern älteren Baujahres unterhalte, dann höre ich jedes Mal raus, dass sie es eigentlich schade finden, vielleicht auch mit Pächtern älteren Baujahres, höre ich raus, dass sie schade finden, dass die Jungjäger heutzutage, bevor sie irgendwie, sag ich mal, das Jagen von der Pike auf lernen, erstmal eine geile Technikausstattung brauchen. Mhm. Erstmal irgendwo in irgendeinen großen Jagdladen, in eine deutsche Kette laufen, ja, sich dann da beraten lassen, dann nimmst billigste Glas, Fernglas brauchst gar nicht mehr, das sparst dir, ja. Aber die beste Technik, sehe ich sehr kritisch.
Du geißelst dich in einem gewissen Maße auch, weil du einfach mit dieser Technik einsteigst und danach auch eine gewisse Abhängigkeit da ist. Weil wenn du vergisst deine Wärmebildkamera zu Hause oder die Akkus sind leer, dann wird so eine Person, habe ich manchmal auch, jetzt gerade auf Sauna oder sowas, wo ich wirklich abhängig bin von so einer Wärmebildkamera, ich für mich persönlich, da werde ich nervös, wenn ich dann sowas nicht dabei habe. Da ist dann für mich die Jagd nicht mehr die, die ich in diesem aktuellen Stadium gewohnt bin. Aber wenn du, wie du sagst, sowas nicht von Anfang an gelernt hast, ohne diese Technik auch zu jagen, deswegen finde ich es auch wichtig, gerade wenn du dich vorbereitest auf die Jagd, beziehungsweise auf den Jagdschein und auch danach in deinen Anfängen, da solltest du einfach wirklich darauf achten, dass du viel ohne Technik jagen gehst, um dir Erfahrung zu sammeln, weil du beschneidest dich ja selber. Also wenn du die Erfahrung nicht machst, dann hast du die Erfahrung nicht.
Daniel, jetzt hast du einen guten Spruch für ein Wandtattoo gebracht. Leute, merkt's euch, wenn ihr die Erfahrung nicht macht, dann habt ihr die Erfahrung nicht.
Jetzt hat's mich auch erwischt.
Genau, jetzt hat's dich auch erwischt. Nee, du, gebe ich dir absolut recht. Ich bin ganz, ganz großer Verfechter davon, erstmal ohne Technik zur Jagd zu gehen und ohne Technik das Jagen zu lernen. Viele wissen ja heutzutage auch gar nicht mehr, wie krass sie sich eigentlich auf ihre Sinne verlassen können. Wie heftig sich unsere Sinne auch schärfen, wenn wir nachts auch mal ohne Technik unterwegs sind. Und damit meine ich auch nicht ständig aufs Handy zu gucken oder irgendwo in Instagram rumzuhängen, wer am Ansitz, sondern einfach mal die ganze Technik und alles beiseite zu legen, was irgendwie leuchtet und blinkt. Und ihr werdet es nicht glauben, aber eure Augen stellen sich auf die Dunkelheit ein und ihr seid sehfähiger, als ihr es jemals glauben könnt nachts.
45 Minuten ist circa der Zeitpunkt, bis sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat. Weiß ich daher, weil ich ja selber ab und zu Astrofotografie gemacht habe, gerade nicht mehr so aktiv. Aber wenn du dann mal den Himmel schaust, zum Beispiel auf die Milchstraße, und du steigst aus dem Auto aus oder hast das Handy in der Hand gehabt und guckst nach oben, du siehst kaum Sterne, leg das mal zur Seite, lass mal wirklich nur 10, 15 Minuten vorgehen, der komplette Himmel ist voll mit Sterne, das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht, das ist wirklich ein Erlebnis. Und genau dann bei solchen Aktionen, da kann dann auch mal ab und zu wirklich was passieren, wo dich total überrascht, wo du nicht damit gerechnet hast. Ist auf jeden Fall mal ein Event, das könnte man einfach mal so einmal im Jahr machen. Für mich zumindest würde das definitiv reichen als technikaffiner Jäger.
Für mich würde es vielleicht andersrum reichen, aber danke, nein. Was natürlich auch ein Punkt pro Technik ist, gerade im Hinblick auf Wildschaden und so weiter, ist, dass man natürlich mit Technik wesentlich effektiver jagt. Ich meine, du erinnerst dich auch noch an unser gemeinsames Jagderlebnis in meinem Revier damals. Wir hatten einen sehr, sehr guten Sauenbestand. Ich habe eine Sau erlegt. Du hast in derselben Zeit 3 Sauen erlegt. Ja. Wir hatten beide eine ganze Menge Sauen vor. Da kamen auch immer wieder welche nach. Bin mir ganz, ganz sicher, bei dir war es auch so erfolgreich, weil du eben Technik genutzt hast. Ja? Ich war ohne Technik unterwegs. Am Ende des Tages warst du natürlich wesentlich effektiver und der Pächter freut sich dann, dass du da eben den Sauenschaden entsprechend eingedämmt hast, und es macht ja in vielen Revieren auch was aus. Ich hatte vorher schon angesprochen, ich habe mir diesen Vortrag angehört auf der Hegering-Versammlung. Wenn du dir da auch mal durchrechnest, in welche Höhen es eigentlich gehen kann, so ein Wildschaden, gerade wenn Sauen mal Schaden machen. Vor dem Hintergrund kann ich schon verstehen, dass sich die Technik einfach da in gewisser Weise etabliert hat, weil es natürlich auch rein wirtschaftlich gesehen einfach Sinn macht. Wenn du einen Acker hast oder eine Wiese hast, wo jeden Tag die Rotte Sauen draufsteht, beziehungsweise jede Nacht in dem Fall bei tiefster Dunkelheit die Rotte Sauen draufsteht, dann kannst du die nun mal einfach ohne Technik nicht bejagen. Es sei denn, du nimmst halt irgendwie eine Lampe oder sonstiges. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß da auch nicht, ob du dich nicht da irgendwo legal auch im halb illegalen Bereich dann bewegst. Ja, da gibt es ja immer wieder neue rechtliche Vorschriften, wie das zu handhaben ist. Und ich meine, Wild reagiert ja auch auf Lampen mittlerweile. Ja, ich meine, das grüne Licht oder das rote Licht, das ist, glaube ich, oft bewährt in den ganzen Revieren. Da reagieren viele Sauen mittlerweile drauf. Und von daher ist es auch nicht unbedingt sinnvoll. Und vor dem Hintergrund kann ich es dann verstehen, wenn jemand sagt, er nutzt Technik und er nutzt ein Vorsatzgerät oder sonstiges, eben um den Schwarzwildbestand insoweit einzudämmen oder eben von den Schadflächen fernzuhalten. Da ist es auch aus meiner Warte ein absolut legitimes Argument, die Technik zu nutzen. Aber ich plädiere ganz, ganz stark dafür, dass man sich da wirklich auf die Schadflächen begrenzt und nicht ständig und immer und überall mit dieser Technik rausgeht. Weil du hast es vorher schon gesagt, die Augen brauchen 45 Minuten lang, um sich wirklich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass man in diesen 45 Minuten dreimal aufs Handy schaut und dann ist es wieder resettet. Dann fangen die 45 Minuten wieder von vorne an. Wenn man die aber mal durchzieht und wirklich mal nicht aufs Handy schaut und nicht auf irgendein Flimmer-Display von irgendeiner Wärmebildkamera, dann wird man, bin ich mir ganz sicher, erkennen und bemerken, dass der menschliche Körper mehr kann, als man ihm eigentlich zutraut. Und das finde ich so schade, weil das ganz, ganz viele Jäger heutzutage gar nicht mehr wissen, weil die es gar nicht mehr nachvollziehen können, wie es ohne Technik geht. Aber ich kann nur wirklich sagen, es geht. Selbst wenn irgendwo geschlossene Wolkendecke ist oder sonstiges. Viele sagen, bei Vollmond kann man schon rausgehen oder wenn guter Mond ist, ja, kann man schon rausgehen, aber meine Güte, heute ist bewölkter Himmel. Ich sage immer, hey, bewölkter Himmel ist mega, das ist wie eine Deckenlampe. Ja, also natürlich im übertragenen Sinne jetzt, aber da wirft das Wild auch keine großen Schatten. Ist ja auch mal das Problem, wenn man rausgeht, keine Technik dabei hat, es ist Vollmond, der ist scheint enorm hell, ja, dann soll ja der ein oder andere schon mal auf einen Schatten geschossen haben vom Stück Schwarzwild. Okay. Soll es ja geben, ja, weil Schwarzwild natürlich sehr, sehr dunkel, wie man sagt, erscheint. Und wenn es eine geschlossene Wolkendecke ist, auf die eben der Mond scheint, dann scheint diese ganze Wolkendecke hell. Und dann wirft eben das Wild auch nicht so viel Schatten. Und auch dann kann man wirklich noch mit einem, natürlich vorausgesetzt, man hat dann ein gutes Zielfernrohr und ein gutes Fernglas, ist dafür eine Voraussetzung, dann macht es auch wirklich was aus, was man dafür für eine Güteklasse der Gläser eben hat. Und auch, da muss man einfach ganz klar sagen, so Billiggläser, die haben halt irgendwann, geben irgendwann den Geist auf, ja, die haben irgendwann ihren Zenit erreicht und da siehst du halt nicht mehr viel, aber wenn du ein hochwertiges Glas hast, gut vergütet, mit einem guten Sehfeld und hohe Lichttransmission und so weiter, was nicht da alles gibt, dann kannst du da auch wirklich nachts noch wild ansprechen. Und zwar oft. Ja, es ist einmal im Monat Vollmond, das heißt, du hast da eine Woche davor und eine Woche danach, wo du im Revier wirklich gutes Licht hast, vor allem wenn du draußen auf dem Acker jagst. Und in dieser Zeit, soweit würde ich mir aus dem Fenster lehnen, kannst du, wenn du ein gutes Glas hast, das Wild auch entsprechend ansprechen. Zumindest Schwarzwild. Rehwild und so weiter ist ja sowieso durch. Ja, bejagen wir einfach nicht. Anderthalb Stunden vor und anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang in der Zwischenzeit geht man eben nicht auf andere Schalenwild raus. So halten wir es zumindest. So ist es ja auch gesetzlich. Aber was die Sauen angeht, da kannst du, wenn du eine gute Vollmondnacht hast, kannst du da gut die Nacht sitzen. Und das Wild auch entsprechend ansprechen. Aber das ist, glaube ich, vielen Leuten einfach leider gar nicht mehr bewusst, dass es geht. Und dass der Mond unendlich hell ist. Ich meine, ich habe auch schon mal eine Jagdzeitschrift gelesen mit Vollmondlicht. Das geht genauso, kann sich keiner vorstellen. Ja, weil wir eben durch diese Light Pollution und was nicht alles gibt und das ständig aufs Handy gucken, da so eingeschränkt sind und sich unsere Augen gar nicht mehr an die Dunkelheit gewöhnen. Mein Plädoyer, Leute, legt eure ganze Technik mal weg, schaut nicht aufs Handy und sitzt einfach mal draußen und ihr werdet sehen, ihr könnt mehr, als ihr denkt.
Ich will mich erstmal kurz für meinen Lacher entschuldigen. Also ich will jetzt wirklich niemand auf den Schlips treten, der mal auf den Schatten geschossen hat. Ich musste mir einfach gerade nur bildlich vorstellen, wie Marco da sitzt und auf den Schatten von einem Stück Schwarzwild schießt.
Ja. Ganz kurz, vielleicht kurzer Einwand, ist noch nicht passiert.
Noch nicht?
Okay. Ich schwöre, Brudi, ist noch nicht passiert. Was mir aber schon passiert ist, und das ist wieder so ein Thema mit der Wärmebildtechnik. Ich war im Schwarzwald jagen, auf Sauen draußen, ja, hab gewusst, okay, an der Kürrung geht richtig was und hab lange Zeit einfach nicht auf meine Wärmebild geschaut und dachte dann, okay, irgendwo raschelt was, hab dann die Wärmebildkamera ausgepackt und da stand sie dann. Die vermeintliche Sau hat sich aber kein bisschen bewegt und es hat auch irgendwie nicht mehr geraschelt. Und ich habe wirklich eine Viertelstunde auf den Stein geglotzt. Ich hatte dieses Bild auch irgendwann mal in unsere Jägergruppe und so weiter gepostet und gefragt, wer denn mal bitte ansprechen möchte. Und da kamen dann die wildesten Theorien. Der eine hat Dachs gesagt, der andere gesagt 100% Sau. Und am Ende habe ich aufgelöst, es ist ein Stein. Ja, ich werde dieses Bild vielleicht auch nochmal bei mir in der Story oder bei uns auf der Story vom Account posten, dass ihr da selbst mal seht, wie eigentlich so eine schlechte Wärmebildkamera einen auch in gewisser Weise täuschen kann. Ja. Wie gesagt.
Ja, das kommt vor allem gerade auch bei Nacht selbst ohne Technik. Da tauchen auf einmal die wildesten Figuren am Waldrand auf. Wenn es mal dunkel wird, dann denkt man sich, sag mal, das hundertprozentig muss das doch ein Reh sein. Man schaut sich es mit der Wärmebildkamera an, ist vielleicht später schon mal dran oder am nächsten Tag und man sieht einfach, es war irgendwie ein Stück von einem Baum oder ein runterhängender Ast. Das ist wirklich verrückt. Ich gebe dir jetzt aber hier mit den Todesstoß, weil folgendes Argument muss ich einfach bei der Technik mit aufführen, gerade im Dämmerlicht, das ist die Weitgerechtigkeit und das Tierwohl. Weil Stück Schwarzwild jetzt mal als Beispiel, du siehst eine Sau, es ist, keine Ahnung, ein Gründüng unten. Und wie willst du mir ohne Technik sagen, dass das keine Bache ist, die vielleicht Frischlinge dabei hat? Hatte ich selber schon. Ich habe eine wirklich dicke, fette Sau mitten auf der Wiese gesehen. Dachte mir, super, das wird meine erste Sau, die ich schießen werde. Da hatte ich auch schon eine Wärmebildkamera. Und ich habe dann mit der Wärmebildkamera rausgeschaut und habe dann tatsächlich um diese Sau rum lauter kleine leuchtende Punkte gesehen und habe mir dann dadurch den Schuss erspart auf eine führende Bache. Und ich denke, das Argument zählt zum Beispiel auch jetzt, muss ich nochmal vorgreifen, die Nachtsichttechnik an der Optik finde ich deutlich besser wie die Wärmebildtechnik, weil viele Wärmebildtechnik-Vorsatzgeräte einfach nicht so weit sind vom Detail her, dass du hundertprozentig ansprechen kannst. Wir hatten es vorhin davon von unseren alten Geräten, da haben manche Leute halt tatsächlich den Hase mit der Sau verwechselt, passiert, da geht inzwischen schon deutlich mehr, aber ich finde einfach, so handhabe ich das zumindest, Nachtsichttechnik kommt bei mir auf die Waffe. Und mit der Wärmebild schaue ich, ob irgendwas dasteht. Und da muss ich auch sagen, gerade bei der Rehwildjagd, auch im Dämmerlicht, ist so eine Nachtsichttechnik da natürlich schon auch nicht schlecht, weil du einfach einen besseren Schuss abgeben kannst. Also wenn es wirklich schon so ist, wo du dann sagst so, wow, okay, ist jetzt ein Bock oder ist ein Geiß, dann packe ich mein Nachtsichtgerät drauf und kann es einfach sauber ansprechen. Und das ist mir einfach wichtig, weil ich will A, einen sauberen Schuss und B, will ich halt einfach auch nichts nachher erlegen, was ich dann bereue.
Also Dani, ich muss sagen, nach deinem Todesstoß lebe ich noch. Deswegen mache ich es hier einfach mal weiter und gehe auf das Thema ein, das du gerade angesprochen hast, nämlich, dass du eine Wärmebildkamera zum Ansprechen hast und das Nachtsichtvorsatzgerät auf deiner Büchse eben zum Erlegen. Ich habe schon oft die Diskussion mitbekommen, auch online, in irgendwelchen Foren, wenn man sich mit Leuten unterhält, wenn man gefragt wird, hey, nutzt du Technik? Was nutzt du für Technik? Und ja, dadurch, dass die Technik sehr, sehr teuer ist, konzentrieren sich einige Leute eben nur entweder auf dem Handgerät oder auf dem Vorsatzgerät. Den meisten wird heutzutage geraten, hey, nimm's Vorsatzgerät, weil dann kannst du ansprechen. Und du kannst das Stück natürlich gleich erlegen, weil nur ein Handgerät bringt dir ja nichts. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handgerät dabei habe und damit natürlich irgendwo ein Stück erkenne, dann kann ich das definitiv nicht erlegen, weil dann vielleicht Nacht ist und ich durch mein Zielfernrohr eben nichts mehr sehe. Ja? Eben dadurch, dass Technik teuer ist, wird manchen Leuten gesagt, nimm ein Vorsatzgerät, damit kannst du beides, damit kannst du ansprechen und damit kannst du erlegen. Da muss ich aber sagen, Leute, bitte erinnert euch an den Satz, dass man nie, nie im Leben den Lauf auf irgendwas halten sollte, was man nicht erlegen möchte. Ich kann es nicht verstehen, warum man Jungjägern heutzutage erzählt oder auch Jägern, die sich generell über Technik informieren, warum man denen in irgendwelchen vielleicht auch Geschäften, ja, nur aus reinem Wille Kohle zu machen, erzählt, hey, nehmt das Vorsatzgerät, weil damit könnt ihr beides ansprechen und erlegen. Nein, könnt ihr nicht. Ja? Ich verstehe nicht, wie das dann in der Praxis laufen soll. Dann fuchtel ich da mit meinem Vorsatzgerät rum, gucke die ganze Zeit durch mein Zielfernrohr. Unten an dem Zielfernrohr ist aber noch eine Büchse dran und der Lauf bewegt sich ständig mit. Und ich ziele die ganze Zeit mit meinem Lauf in irgendwelche Richtungen, die ich vielleicht gar nicht zielen sollte. Und selbst wenn natürlich heutige Büchsen durch Handspannungssysteme und so weiter so sicher sind, dass da vielleicht einfach nichts gespannt ist oder vielleicht noch nicht mal eine Kugel im Lauf, ich habe es mir von Anfang an einfach angewöhnt, nicht mit dem Lauf auf irgendwas zu zielen, was ich nicht erlegen möchte. Das heißt, auch da meine ganz persönliche Bitte, Leute, wenn ihr meint, ihr braucht Technik, dann kauft euch doch erstmal ein Handgerät und dann irgendwann nochmal ein Vorsatzgerät dazu. Und die sollten auch beide dann technisch auf demselben Stand sein, dass du eben mit dem Handgerät schon ordentlich ansprechen kannst, weil das sollte man nicht erst, wenn du dich nicht erst durch Zielfernrohr während der Lauf schon auf das Stück Wild oder im schlimmsten Fall auf den Jogger oder den Fahrradfahrer oder den Pilzsammler zielt. Ja? Weil, also angenommen, der Fall ist folgender. Ich hatte es selbst schon mal, ich war mit meinem Handgerät draußen, ja, habe ein bisschen rumgeschaut und wir haben hier manchmal so Polentrupps, nenne ich einfach mal so, im Schwarzwald gehabt, die sammeln sehr, sehr viele Pilze, ja, sehr, sehr illegal, mit weißen VW-Transportern kommen sie dann und sammeln da eimerweise Pilze und das machen die natürlich nicht tagsüber, sondern das machen die mitten in der Nacht. Und das machen die mitten in der Nacht, meistens mit sehr, sehr schwachen Stirnlampen und ja, die sind sehr, sehr schlecht zu erkennen, aber natürlich eben durch ein Wärmebildgerät ganz gut zu sehen, ja. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich diese Pilzsammler, selbst wenn sie sich da illegal bewegen, dann mit meinem Lauf auf die gerichtet ansprechen würde und dann sehe ich natürlich, okay, es sind irgendwelche Pilzsammler, dann hätte ich einfach ein wirklich schlechtes Gefühl. Und deswegen mein Appell an dieser Stelle, ich muss heute wirklich oft appellieren, ich weiß es, aber mein Appell an der Stelle, bitte sprecht nicht durchs Zielfernrohr an. Man macht es einfach nicht. Durchs Zielfernrohr wird ein Stück, das man davor angesprochen hat und das man davor selektiert hat, wird dadurch erlegt, mit Hilfe des Zielfernrohrs. Angesprochen wird entweder durch ein Fernglas oder, wenn es sein muss und wenn man es braucht, durch ein Wärmebild-Handgerät oder auch durch ein Nachtsichthandgerät, gibt es sicherlich auch. Ja. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe dieses Gespräch tatsächlich so, genau so auch schon mitbekommen bei einem Büchsen- und Jagdzubehör-Großhandel. Da stand ich daneben und ich bin schier aus allen Wolken gefallen, als ich gehört habe, hier, ja, kannst du dann für beides verwenden. Nee, kann man nicht. Ja,
ja, also Marco, ich finde, die Einstellung passt zu dir und finde ich auch völlig in Ordnung und die kann man auch respektieren. Da gehe ich auch vollkommen mit, weil ich gehe in der Kombi raus, Nachtsicht, Optik oder Vorsatzgerät auf der Waffe und Handgerät. Weil, wie du schon sagst, ansprechen ist wichtig und ich benutze auch sehr gerne mein Fernglas. Am allerliebsten benutze ich mein Fernglas, weil ich einfach von der optischen Leistung her sehe, was vor mir steht. Problematisch wird es halt nur, wenn es dunkel wird. Und dann, ja, du hast ja dann deine Pilzsuche gesehen, wie hättest du die ansonsten sehen wollen, wenn du keine Wärmebildkamera gehabt hättest. Das sind so Argumente, die ziehen halt einfach für die Technik.
Na. Ich sag's dir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie gesehen hätte, weil die hatten ja schon auch Stirnlampen auf.
Gut, okay.
Ja. Aber dadurch, dass meine Augen da ich die ganze Zeit durch dieses Handgerät geschaut habe, waren meine Augen einfach überhaupt nicht auf die Dunkelheit eingestellt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, als Gegenargument, ich hätte sie gesehen, allein diese Stirnlampe hätte ich gesehen, wie sich der Lichtkegel bewegt, ja? Wenn ich diese Wärmebildkamera nicht in der Hand gehabt hätte.
Diese blöde Wärmebildkamera.
So,
die hat Schuld.
Teufelszeug. Ja. Billiger Kram. Ja?
Ja.
Nee, aber du hast vorher gesagt, gerade mit der Wache und sowas, auch da würde ich sagen, in vielen Fällen kann man auch diese Wache dann ansprechen. Gerade wenn die Wache angesogen hat, hat sie eine freie Bauchlinie, die ist relativ, relativ wenig behaart. Man sieht es wirklich, wenn die angesogen sind und auch die Frischlinge sieht man. Man hört Frischlinge auch manchmal, wenn sie dabei sind. Selbstverständlich ist es so, dass es da früher viele Fehlschüsse gab, ja, dass man keine Technik hatte. Aber da muss man sagen, glaubst du wirklich, dass die Leute, die früher so ein Stück Schwarzwild erlegt haben, ohne dass sie es richtig ansprechen konnten, heute, nur weil sie Technik haben, das Stück nicht mehr erlegen würden?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt auch so nicht beantworten. Ich meine nur in meinem Fall, das war so circa 80 Meter, wo ich die Sau gesehen habe. Ich glaube, ich hätte es nicht ansprechen können ohne meine
Wärmebild. 80 Meter ist wahnsinnig.
Ja, vor allem, wenn da natürlich auch eine gewisse Höhe von dem Gründüngen und von dem Unkraut und sowas, was da alles war, hochsteht. Ja, ich persönlich hätte es mir nicht zugetraut, das anzusprechen. Aber wie du sagst, natürlich kann man seine Sinne schärfen und gewisse Merkmale finden. Da kann man das, ja, da würde ich jetzt nicht sagen, das geht nicht, dass man das gar nicht sieht. Im Zweifel halt immer den Finger einfach gerade lassen und dann ist man auf der sicheren Seite.
Also in dem Fall gebe ich dir absolut recht. Eine Sau nachts auf 80 Meter im Gründung stehend, kannst du natürlich selbstverständlich nicht ansprechen ohne Technik. Ganz einfach. Aber da stellt sich dann wieder für mich die Frage als Gegenfrage, warum muss man die Sau dann erlegen? Auch da könnte man doch einfach sagen, hey, ich habe jetzt hier eine Sau, die kann ich nicht ansprechen. Ich versuch's, ich gebe mir Mühe, versuch sie anzusprechen. Und wenn ich mir 100% sicher bin, erlege ich diese Sau einfach nicht.
Mhm.
Ich mache ja immer wieder so einen Schwarzwild-Vortrag und da sage ich am Ende als Fazit, das nehme ich jetzt mal vorweg, sage ich, Technikeinsatz ja, wenn man Technik einsetzt, um besser zu jagen und nicht um mehr zu erlegen, dann finde ich Technik absolut legitim. Aber ich weiß auch, dass sich viele da nicht beschränken können Und von daher bleibt es da immer nur dabei, immer wieder ein bisschen, ja, Verantwortungsbewusstsein in den Leuten versuchen hervorzuholen und zu sagen, hey, guck doch, wenn ihr Technik benutzt, und ich weiß, dass du so ein Jäger bist, dass du sehr, sehr verantwortungsbewusst jagst, ja, dass man es genauso macht, dass man eben besser jagt und besser anspricht und nicht mehr Strecke macht auf Teufel komm raus. Weil was eben auch die Realität ist, es wird ja oft gesagt, ja, die Technik, ja, die sorgt dafür, dass es weniger Nachsuchen gibt. Und die Technik sorgt dafür, dass man besser anspricht und dass man besser selektiert und wie gesagt, dass der Treffersitz besser ist, dass man die Sau nicht mehr vorne und hinten verwechselt und so weiter. Ich glaube, dass vieles davon einfach nicht stimmt. Ich bin mir ganz, ganz sicher, und da gibt es auch Zahlen, die das belegen, dass es nicht weniger Nachsuchen gibt, sondern die Anzahl der Nachsuchen ist relativ gleich geblieben. Ja? Also da gibt es ja immer Verein Hirschmann und sowas, die veröffentlichen jährlich so ihre Nachsuchezahlen. Und wenn man das dann natürlich gleichsetzt mit den Streckenmeldungen, gerade was Schwarzwild angeht, dann kann man das natürlich in Korrelation setzen. Und dann wird man sehen, ja, es gab eben nicht weniger Nachsuchen, sondern es ist relativ gleich geblieben. Und jetzt sagen die Leute, ja gut, dann hat aber Technik ja auch eigentlich nichts falsch gemacht, dann hat ja Technik gar keinen Einfluss. Dann sage ich wieder als Gegenargument, okay, aber was ist mit den Leuten, die jetzt einfach selbst mit ihrem Handgerät nachsuchen, die selbst mit ihrer Technik nachsuchen? Und es geht natürlich unbestritten, ja, wer so ein Handgerät hat und gerade wie du gesagt hast, bei dem du auf der Nachsuche warst, wenn du sogar die Trittsiegel vom Amadeus siehst, dann siehst du auch, wenn irgendwo Schweiß ist. Dann siehst du, wenn irgendwo ein Stück in was weiß ich was, zig Meter Entfernung ausschweißt, dann siehst du das und dann musst du keinen Nachsucheführer mehr holen. Das heißt, diese ganzen Fehlschüsse, diese ganzen, ja, Nachsuchen, die eigentlich irgendwann mal in dieser Statistik aufgetaucht wären, weil du dann eben einen Nachsucheführer angerufen hast, die fallen jetzt raus, weil die Technik eingesetzt wird und diese Nachsuchen eben ersetzt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Technik dafür gesorgt hat, dass es wesentlich mehr Nachsuchen und wesentlich mehr schlechte Schüsse gibt, weil sich viele Leute eben überschätzen. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich werde da auch gerade zu dem Thema die nächste Zeit nutzen, wenn ich ein bisschen Zeit habe und mal so die ganzen Wildforschungsstellen hier anschreiben und die ganzen Ämter, die eben diese aktuellen Zahlen haben, wie viel Schwarzwild tatsächlich zur Strecke gekommen ist und wie viel Nachsuchen eben durch Nachsuche, anerkannte Nachsuchegespanne erfolgt sind und werde da mal versuchen, diese Zahlen in Korrelation zu setzen. Und da bin ich gespannt, was gerade hier bei uns für Baden-Württemberg da rauskommt, wo wir uns da bewegen, also in welchem Prozentzahlbereich wir uns Schwarzwildstrecke zu Nachsuchen bewegen. Und da muss man eben, wie gesagt, noch diesen Punkt oben drauf rechnen, dass viele Leute jetzt einfach ihre Technik auch dazu benutzen, selbst nachzusuchen. Was ja auch, was in gewisser Weise scheiße ist, weil die Nachsuchegespanne brauchen auch Arbeit und die sind froh darüber, wenn sie ihren Hund einsetzen können. Aber was in gewisser Weise nachvollziehbar ist, weil natürlich jeder, der ein gutes Handgerät hat, schaut einmal durchs Handgerät, sieht, okay, da geht ein bisschen Schweiß rein, da gehen vielleicht auch beim guten Handgerät Trittsiegel rein und läuft dann eben dem Schweiß im Bestand hinterher. Und das wäre natürlich ohne ein Handgerät oftmals nicht möglich und dann, ja.
Ja, also ich finde es wiederum gut. Also vor allem, wenn du halt jetzt gerade einen Hochwald hast und das Stück flüchtet da rein und du siehst halt direkt schon mit der Wärmebildkamera, es liegt da hinten. Dann kannst du halt auch gut einschätzen, wenn du jetzt, sag ich mal, 50 Meter Sicht hast und du siehst halt einfach gar nichts. Du gehst vielleicht ein paar Meter rein, guckst, du findest nichts. Dann kannst du halt viel früher das Nachsuchegespann oder deinen Jagdkameraden, der einen Hund hat, rufen für die Nachsuche, ohne dass du halt viel verdappst. Das finde ich wiederum gut. Dein Fazit vorhin von der Schwarzwildbejagung, von deinem Vortrag, den fand ich übrigens auch sehr gut. Ich würde mich selber auch dazu zählen, dass ich gucke, dass die Technik mich selber besser macht. Deswegen, da wollte ich noch auf ein Thema eingehen. Es gibt ja die Vorsatzgeräte, es gibt die Geräte, die hinten drauf kommen, wie zum Beispiel ein Part. Ich selber benutze ein Röhrenvorsatzgerät. Die sind optisch von der Leistung her nicht ganz so gut. Da hast du dann auf eine gewisse Anzahl von Metern hast du einfach Probleme, richtig anzusprechen. Für mich persönlich ist es aber trotzdem besser, weil ich mich da dann auch in Zurückhaltung üben kann, wo ich dann sage, ich kann es nämlich einschätzen, es geht ungefähr, sag ich mal, bis 60 Meter kann ich gut ansprechen mit dem Ding, sehscharf, ich sehe das Stück Wild gut, alles drüber würde ich mit Nachtsichttechnik auch ungern schießen. Der weitere Vorteil von dem Ding ist halt einfach, du schaust nicht auf einen Display, wie zum Beispiel jetzt bei dem Part, ich will jetzt hier keine Marke benennen, aber ich schätze mal, viele kennen dieses Gerät, von dem ich spreche. Und du guckst einfach auf einen Display, der das Bild umwandelt. Das heißt, du hast dort immer eine gewisse Verzögerung. Zum Beispiel gerade, wenn das Wild flüchtig ist oder sich bewegt und du hast dieses vor deinem Auge, dann entspricht es nicht exakt diesem Standpunkt, dass das Wild gerade hat. Das muss man immer wissen bei diesen Geräten. Das passiert ja bei einer Röhre nicht. Natürlich sind die auch ein bisschen teurer und vielleicht in manchen Aspekten nicht so gut wie so ein Display, aber das wollte ich einfach nur noch mal kurz ergänzen.
Wo liegt denn so eine Röhre ungefähr? Bei dem Part weiß ich, es liegt so um die 500 Tacken, glaube ich.
Ja, genau.
Und so eine Röhre, wo liegt die Nummer als Hausnummer?
Boah, also ich habe mein Gerät selber gebraucht gekauft. Ich schätze mal, die fangen so bei 2000 Euro, fangen die älteren Geräte an und das geht natürlich schon deutlich in die Höhe. Aber nagelt mich jetzt nicht an der Zahl fest, weil ganz genau kann ich es euch nicht sagen, weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der jedes Jahr das neueste Gerät braucht, sondern ich habe mein Zeug, mit dem arbeite ich mich ein, mit dem gehe ich regelmäßig auch Kontrollschüsse machen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und deswegen kenne ich mich mit den Preisen jetzt nicht hundertprozentig aus, aber ich informiere mich natürlich schon, was es so Neues auf dem Markt gibt, gerade bei der Wärmebildtechnik. Das macht einfach so unglaubliche Sprünge. Und da würde ich zum Beispiel jetzt ich persönlich für mich kein Wärmebildvorsatzgerät nehmen, weil ich einfach sage, ich will das Tier vor mir sehen und auch was im Vordergrund ist. Kann ja sein, ich schaue dorthin, da hängt ein Ast rein, den sehe ich einfach mit der Wärmebildtechnik nicht und ich schieße und theoretisch gibt es einen ablenkenden Schuss. Der Treffersitz ist völlig woanders wie dort, wo ich hingezielt habe. Das spricht einfach für mich persönlich dagegen, kann jeder handhaben, wie er will. Gibt sicherlich auch andere Erfahrungen oder Leute, die jetzt sagen, nein, die neuen Geräte, die erkennen diese Äste. Kann alles gut sein, so ist halt, wie ich aktuell die ganze Sache handhabe.
Ich habe einen Jagdkamerad von mir, der ist auch sehr, sehr technikaffin und der hatte mir mal erzählt, dass es bei den Röhren auch irgendwie drauf ankommt, wie verschmutzt die sind oder wie sehr die flimmert. Da gibt es so einen bestimmten Koeffizienten und je nachdem, wie hoch der ist, kostet selbst vom selben Hersteller die eine Röhre eben mehr und die andere Röhre weniger. Mhm. Das hat irgendwas mit der Lichtdurchlässigkeit, keine Ahnung zu tun. Aber das ist auch so ein Faktor. Da muss man schon tatsächlich, wenn man es richtig macht, schon sehr, sehr viel beachten, um sich wirklich auch gutes Zeug zusammenzustellen. Weil ich würde natürlich sagen, gut, so eine Röhre ist Röhre. Wenn ich die von einem Hersteller kaufe, dann ist die top, dann ist die jedes Mal gleich. Aber er hat mir erzählt, dass nicht so ist, dass gerade diese Nachtsichttechnik, da kommt es ganz stark drauf an, da muss man sich immer die Unterlagen zeigen lassen, wie die getestet wurde und wie gut die dann tatsächlich ist, zeigt sich dann eben in diesen Unterlagen und entsprechend ist auch der Preis.
Mhm. Die müssen ja auch speziell kalibriert werden, also die sind normalerweise so eingestellt, dass du die vorne draufschieben kannst auf deine Optik, ohne dass du die einschießen musst, was natürlich, das sollte man immer machen grundsätzlich, man sollte auch regelmäßig Probe schießen, aber was du bei der Röhrentechnik noch beachten musst, wenn du die anmachst und zum Beispiel du bist zu Hause, hast deine Waffe aus dem Waffenschrank rausgeholt und machst dann diese Röhrentechnik aus Versehen an, da kann es sein, dass du die wirklich nachhaltig beschädigst. Und da sollte man dann schon sensibel mit seinen Sachen umgehen. Ist ja grundsätzlich immer so, keiner wirft seine Waffe ins Eck, weil er natürlich Angst hat, dass nachher der Treffersitz nicht passt.
Was auch noch ein spannendes Thema ist, gerade in Bezug auf diese ganze Technik, ist, finde ich zumindest sehr spannend, wie die ganzen Hersteller von sehr, sehr hochwertigen Zielfernrohren und generell Zieloptik, Jagdoptik, wie die auf diese Entwicklung aktuell reagieren. Weil es ist natürlich so, dass wenn man eine gute Technik hat, dann kann man beim Zielfernrohr sparen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die wenigsten Leute, die sich sehr, sehr gute Technik holen, auch sich sozusagen die von den großen bekannten Firmen die super hochwertige Zieloptik holen, weil die überhaupt gar nicht mehr nötig ist.
Ist nicht, da kann ich nämlich auch ein Beispiel nennen. Ich hatte auf meiner Blaser das Victory HT. 2.500 Euro, ich weiß nicht, kriegst bestimmt auch im Sale für 2.000 Euro oder sowas. Aber ich hatte dann gleichwertiges Glas von den Einstellungen her, sage ich mal 3 bis 12 mal 56, hatte ich vom gleichen Hersteller dann für circa 800 Euro. Ich sag dir's, ich habe keinen Unterschied gesehen. Selbst jetzt mal ohne Technik, die ich dran mache. Ich habe beim Ansitz, beim Dämmerlicht und auch in der Nacht keinen Unterschied bemerken können. Vielleicht habe ich einfach schlechte Augen und irgendjemand sagt nachher, ey, da gibt es sehr wohl Unterschiede. Es gibt Unterschiede bei der Vergütung, wie du es vorhin erwähnt hattest. Aber ich habe keinen Unterschied gemerkt, schon ohne Nachtsichtoptik. Und daher gehe ich da voll mit, dass manche Leute wirklich sagen, sie kaufen sich da was Günstigeres, weil ich selber nachher gemerkt habe, nachdem ich das günstigere Modell hatte, es hat sich nicht gelohnt, dass ich dieses teure Glas gekauft habe.
Ja, und da bin ich ehrlich gesagt gespannt, wie da gerade die Premium-Hersteller auf diese Entwicklung reagieren und bin da tatsächlich auch interessiert daran, ob sich das auch jetzt schon so in den Absatzzahlen irgendwie bemerkbar macht. Das wäre auch mal ein Thema, da werde ich, glaube ich, mal anfragen.
Die sind nachher alle genervt von Marco, weil jeder richtig, einen Anruf bekommt von Marco.
Die sind richtig genervt. Ich slide denen sowas von in die DMs und werde da mal die aktuellen. Nee, mich interessiert es eben wirklich.
Ja, natürlich. Das tatsächlich, ist auch sehr interessant.
Ob das da irgendwie eine Auswirkung hat eben auf den Absatz von hochwertigen Gläsern. Weil wenn man sich das anschaut, ich bin, sag ich mal, großer Fan eines Jagdoptikherstellers aus Österreich. Und das sind spitzenklasse Gläser. Ich habe fast auf jeder Büchse ein Glas von dem Hersteller. Und ja, die kosten halt auch wirklich ihr Geld. Also da liegen wir irgendwo jetzt im Bereich zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Das ist eine richtige Stange Geld für so ein Glas.
Ja. Und selbst die haben gute Margen, nicht nur die Technikhersteller.
Genau, absolut. Die haben wahnsinnige Margen. Weißt du ja, als leidenschaftlicher Fotograf, der du ja bist, da kann ich übrigens auch empfehlen, wenn ihr auf Instagram mal schaut, der Daniel hat da auch einen Account, wo er ein paar Fotos postet. Hast du den noch? Hat er noch. Hat er nicht mehr.
Nein, ich hab wirklich nur den White Lords Account und da sind tatsächlich ein paar gute Bilder dabei, würde ich mal selber sagen, ohne dass ich mir jetzt zu viel einlobe.
Man sieht, du kannst auf jeden Fall gut fotografieren und deswegen, weil du ja eben da im Thema drin bist, weißt du auch, dass, glaube ich, auch so Kameraobjektive und sowas eine artige Marge haben. Irgendwie 80% oder noch mehr haben die teilweise als Marge. Ja.
Aber die sind auch extrem preisstabil. Also wenn ich mir zum Beispiel, ich habe von Canon und 100mm Makro, das kostet neu, glaube ich, 1.000 Euro, ich habe es gebraucht gekauft für knapp 700, das würde ich für denselben Preis jetzt losbekommen, obwohl ich das vor 10 Jahren habe ich das, glaube ich, gekauft. Das Objektiv wird auch schon seit 15 Jahren oder sowas hergestellt. Die sind einfach extrem preisstabil. Wenn ich es nicht mehr brauche oder nicht mehr haben will, wird das Ding verkauft und ich mache eigentlich so gut wie keinen Verlust.
Das ist dann wohl der Suzuki Jimny der Objektive.
Nee, ich meine, grundsätzlich fast alle Objektive, gerade diese Profi-Serie von Canon, die fällt kaum im Wert.
Ja, interessant. Interessantes Thema. Aber lass uns wieder zurück zum Thema Jagd kommen. Du hattest vorher kurz angesprochen, du findest es gut, wenn zum Beispiel, beziehungsweise bist ein Fan davon, auf der Nachsuche kurz mit der Wärmebildtechnik zu gucken, kurz hinterher zu schauen, wenn es nicht liegt, holst du Nachsuchegespann oder suchst selbst, je nachdem, wie du es einschätzt, mit deinem Amadeus nach. Da ist es so, ich hatte mich mit einem Nachsucheführer hier aus der Gegend unterhalten und er hat gesagt, ihm fällt auf, dass sehr, sehr viele Leute selbst lange nachsuchen, also lange hinterherlaufen, mit der Technik, suchen nach Schweiß und vertreten dabei auch sehr, sehr viel. Und dann am Ende, wenn gar nichts mehr hilft, dann rufen sie ihn dann. Und natürlich ist der Hund dann teilweise hochgradig verwirrt, weil dann sich die ganzen Spuren kreuzen und alles Mögliche. Da kann man vielleicht auch sagen, ich glaube, es ist absolut legitim, mit der Wärmebildkamera im Bestand reinzuschauen. Wenn man es dann nicht liegen sieht, sollte man vielleicht doch auf ein Nachsuchegespann oder einen guten Hund zurückgreifen, ehe man da weit hinterher geht, weil ich glaube, das führt auch oft zu Ärger. Und
ja, aber da muss ich unsere Mitjäger auch in Schutz nehmen, weil ja, diesen Aufwand betreiben, den Aufwand für andere machen und für dich, dass man dann nochmal nachsucht, weil vor allem natürlich heißt es dann oft, wenn das Stück flüchtet und du siehst nicht direkt, rufst Nachsuchegespann. Das macht es für das Nachsuchegespann natürlich deutlich einfacher. Aber wenn du davon ausgehst, du hast einen guten Kammerschuss gemacht oder einfach der Treffersitz war gut, sagen wir mal, vielleicht auch aufs Blatt. Davon gehst du jetzt aus, das Stück Schwarzwild flüchtet direkt wieder in den Wald rein. Dann kann es natürlich gut sein, dass der nach 50 Meter dort liegt. Aber kann halt auch gut sein, dass es nicht so ist. Aber wie kann ich es einschätzen, ohne dass ich schaue? Deswegen, das Problem habe ich natürlich selber auch. Ich gehe persönlich erstmal mit meiner Technik nach und gucke. Vor allem sehe ich das Stück. Nach kurzer Zeit habe ich halt die Möglichkeit, meinen Hund zu holen, an der Anschussstelle anzusetzen und zu gucken, wie er reagiert und wohin es ihn zieht.
Aber da ist es, glaube ich, essentiell, dass man auch lernt, Anschusszeichen richtig zu deuten und richtig zu erkennen. Weil ich glaube, dass gerade, du hast gesagt, ja, wie findet man dann raus, wie lang es gegangen ist, ja, wenn du wirklich die Anschusszeichen richtig deutest am Anschuss, einen Schweiß anschaust, hast du irgendwo Schnitthaar.
Das Verhalten vom Wild.
Verhalten vom Wild mal als allererstes, wenn es abgeht. Irgendwelche Knochensplitter oder sonstiges, Wildbret, keine Ahnung, alles mögliche, kann ja am Anschuss liegen und ja, wenn man das richtig deutet und richtig deuten kann, dann ist es auch auf jeden Fall möglich einzuschätzen, kann ich da selbst hinterher, vielleicht auch mit der Wärmebildkamera oder lasse ich es ganz sein und hole einfach Nachsuchegespann. Wenn ich irgendwo Knochensplitter habe oder im schlimmsten Fall irgendwo vielleicht auch nochmal ein Zahn rumliegt oder sonstiges, dann muss man auf jeden Fall auf ein Nachsuchegespann zurückgreifen. Aber da ist es umso wichtiger, dass man erstmal einen Anschuss geht. Und ja, deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, macht mal ein Anschussseminar. Ich persönlich war immer der Meinung, hey, ich kann Anschüsse eigentlich ganz, ganz gut deuten. Dann habe ich mal ein Anschussseminar gemacht, ein sehr umfangreiches Anschussseminar. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, wie viele Varianten es von Anschüssen eigentlich gibt und auch überhaupt in welchem Suchradius man suchen muss nach Schusszeichen und sonstigem. Wie gesagt, kann ich nur an dieser Stelle jedem empfehlen.
Natürlich, das sind die Klassiker wie, ja, heller Schweiß, muss auf jeden Fall Lungenschweiß sein oder das ist dunkel, das ist Leber. Das sind also die Sachen, die einem eingeflößt werden, aber du musst da tatsächlich Erfahrungen sammeln. Danke, dass du das ergänzt hast, da bin ich einfach jetzt drüber hinweggesprungen. Ja, aber das stimmt. Also der Anschuss ist natürlich sehr, sehr wichtig und sagt natürlich auch viel über den Treffersitz aus. Oder zum Beispiel, du stehst auf ein Stück Rehwild und es fällt im Knall um und steht auf einmal wieder auf. Das ist so der Klassiker beim Grellschuss.
Absolut, oder ja, Schwarzwild.
Genau, ja. Das muss man einfach einschätzen können. Und ich denke, das ist einfach eine Erfahrungssache.
Auch da ist es jetzt vielleicht mal, um dir mal einen Punkt zu geben, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da auch Technik hat. Weil ich weiß auch, man kann zum Beispiel auch mit Technik, kannst du ja auch Videos aufnehmen, oder? Also durch...
Da gibt es Geräte, die das können, aber das ist natürlich auch wieder die Preisfrage. Durch
Wärmebildgeräte und sowas. Und die wenigsten können es wirklich durchs Feuer gucken und dann wirklich zu sehen, wie das Stück Wild im Schuss reagiert. Und da ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sich diesen Schuss, wenn man den tatsächlich irgendwo mal aufnimmt, während man abdrückt, während die Kugel aus dem Lauf geht, um dann vielleicht auch nochmal, wenn man sich nicht ganz sicher ist, eben das Videomaterial dann zu sichten, wie so ein Videonachweis beim Schiri, um das Videomaterial zu sichten und dann zu gucken, wie hat eigentlich das Stück Wild reagiert, weil ja doch manchmal das Jagdfieber einfach so groß ist, dass man nicht durchs Feuer gucken kann und eben das Stück nicht so zeichnen sieht, wie man es eigentlich sehen sollte und teilweise gar nicht blickt, wo es überhaupt hingeht. Und
ja, klar.
Auch da kann Technik natürlich ein Riesenvorteil sein. Ja.
Und wie oft kommt es vor, dass man sich verschätzt mit dem Anschuss? Von oben sieht es ganz anders aus. Das ist halt einfach so, weil da hat man dann teilweise dann schon, wenn es dann vielleicht bleibt man noch sitzen und wartet noch ein bisschen, dann wird es auf einmal dunkel. Ja, finde mal den Anschuss, das ist dann die erste Herausforderung.
Ja, vom Boden sieht das Terrain immer anders aus. Aber auch da ist es so, wenn ihr da einen Mitjäger dabei habt und gemeinsam den Anschuss sucht, auch da bitte nicht auf den Sitz hoch und dann nochmal durch euer Zielfernrohr durchgucken, bis dann der Mitjäger an der Anschussstelle dann im Fadenkreuz steht. Ja, auch das zählt ganz, ganz stark zu den Dingen, die man einfach nicht machen sollte. Was gibt es denn sonst noch für Technik? Haben wir irgendwie die Technik vergessen auf der Jagd?
Gut, es gibt natürlich auch ganz grundlegende Technik, die man ansprechen kann. Also das fängt bei mir Technik schon damit an, GPS. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe, dann schreibe ich immer, wo setze ich mich hin? Weil es kann ja auch natürlich sein, es gibt einen Notfall. Fliege ich vom Sitz, wissen die Leute Bescheid, wo ich hinsitzen wollte. Gehe ich irgendwo verloren, das hört sich jetzt blöd an, das wird wahrscheinlich dann eher in den Bergen oder sowas sein, dann habe ich in meinem Handy GPS verbaut, damit nachvollzogen werden kann, wo ich mich befinde. Das sind schon so grundlegende Dinge, die manche vielleicht vergessen, weil sich viele doch versteifen auf Nachtsicht und Wärmebild und alles. Aber Technik hat ja auch alleine schon mit der Waffe zu tun. Also das Beispiel klassischer Repetierer, beim letzten Mal habe ich schon angesprochen, mit meinem Halbautomaten. Das sind auch so Dinge, wo da auch noch mit reinkommen.
Lass uns das doch mal als Thema für nächstes Mal nehmen.
Ja.
Da sprechen wir mal über klassische Büchse versus militärischer Halbautomat.
Ja, da würde ich dann auch noch gern wissen, was denn so ein klassischer Jäger wie du denn eigentlich von der Bogenjagd hält. Das müssen wir nicht ganz groß anreißen, weil das ist ein Thema, das betrifft wenige in Deutschland, würde ich sagen. Aber mich würde es einfach nur, der Standpunkt zur Bogenjagd würde mich mal interessieren, weil ist es dann der Klassiker vom klassischen Jäger oder wie würdest du das definieren?
Also um das ganz kurz jetzt vielleicht anzureißen, dass wir nicht allzu weit hier abschweifen. Also ich persönlich habe mich jetzt mit der Bogenjagd noch nicht groß befasst. Für mich wäre es aber auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Also ich bin der Meinung, da muss man sich, glaube ich, auch, wenn ich es jetzt auch im Kopf weiß, sehr in seinem Schussfeld bzw. in seinem Abstand begrenzen, wie weit man überhaupt schießen kann. Ja, da reden wir nicht mehr von 200 Meter, sondern irgendwie von 40 oder 50 vielleicht.
Ja,
keine Ahnung, weiß ich nicht, das wirst du wahrscheinlich besser wissen. Aber auch das ist natürlich die ursprünglichste Variante der Jagd. Und kann sicherlich auch super interessant sein. Also da können wir auch gerne mal drüber sprechen.
Ja, das würde ich einfach mal mit ins nächste Thema nehmen, weil ich denke, wir sind jetzt schon wieder recht weit fortgeschritten an diesem Abend bei unserer Aufnahme. Und dass wir das einfach mal ein bisschen auslagern, weil Technik, wie gesagt, das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Kameras und Nachtsicht und Wärmebild, sondern natürlich auch auf Waffen. Und da können wir das nächste Mal gerne drüber sprechen, über das Thema Waffen, weil ich denke, da können wir auch wirklich viel drüber debattieren, über das ganze Thema, was da so geht und wie da auch der Standpunkt von unserem Lodenjockel Marco ist. Das wird mich auch echt interessieren.
Den werde ich dir dann sagen, ja. Ja, dann lass uns hier mal Schluss machen. Wie weit sind wir denn? Ich glaube, schon wahrscheinlich über eine Stunde.
Ja, wir sind schon über eine Stunde, ja.
Gut, dann würde ich sagen, wir beenden es hier. Jeder von uns kann gerne nochmal ein Fazit geben. Ich fange an. Ich würde, wie gesagt, nur nochmal sagen, wenn ihr nicht zwingendermaßen irgendwo eure Technik braucht, weil ihr enormen Wildschaden im Revier habt, dann versucht so einfach mal ohne Technik rauszugehen, mal richtiges Jagdfieber zu erleben, vielleicht auch mal wieder einfach die Umgebung besser wahrzunehmen, die Sinne mehr zu schärfen, euch einfach mal drauf einlassen, was Mutter Natur euch so an Wild schenkt an diesem Abend. Und ja, das ganze Technikgelumpe einfach mal irgendwo zu Hause zu lassen. Handy sollte natürlich immer dabei sein. Wie du schon gesagt hast, wenn irgendwas passiert, wenn du vom Sitz fällst, ist immer ganz gut, wenn man vielleicht noch jemanden anrufen kann. Wobei auch da könnte man eigentlich die Wildkamera umhängen, dass sie auf dem Sitz zeigt. Das heißt, deine Mitjäger sehen es dann in ihrer App, wenn du da vom Sitz fällst, ja. Aber sonst, wie gesagt, Handy sollte natürlich immer dabei sein, das ist natürlich ein Sicherheitsthema. Der Rest, den kann man und sollte man auch mal zu Hause lassen. Vor allem jetzt im Mai auf den Maibock, macht's doch mal so, eine Woche lang ohne Technik auf dem Maibock. Ihr werdet richtig, richtig gute Jagderlebnisse haben, verspreche ich euch. Selbst wenn nichts geht, selbst wenn ihr keinen Bock erwischt, ihr werdet eine wirklich richtig, richtig gute Zeit haben auf der Jagd. Da habt ihr mein Wort.
Ja, danke für den Fazit. Der hört sich gut an, da würde ich auch vollkommen mitgehen. Nur noch zur Ergänzung, lasst euch von der Technik gerne unterstützen, wenn es euch jagdlich besser macht. Das finde ich, das war ein sehr guter Satz von dir vorhin, Marco. Das trifft wirklich zu und da müsst ihr auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr das macht. Nutzt die Technik nicht zu viel aus, weil sonst verliert ihr einfach den Ursprung. Aber Technik bedeutet nicht gleich was Schlechtes. Fortschritt ist nicht immer schlecht. Das würde ich noch als Fazit ergänzen.
Dann in diesem Sinne, Weidmanns Heil euch allen. Bis zum nächsten Mal. Wie schon angeteasert, nächstes Mal sprechen wir ein bisschen über Büchsen, Pro, Contra, moderne, alte Büchse, sonstiges. Ihr dürft gespannt sein. Ihr dürft uns auch wie immer gerne euer Feedback mitteilen oder interessante Themen, die wir mal besprechen sollen. Schickt uns einfach alles rüber. Wir sind auf Instagram unter, sag unseren Namen, wie heißen wir?
Bock auf Jagd.
Zusammengeschrieben sind wir zu erreichen. Da könnt ihr uns auch gerne einfach eine Nachricht schicken. Und wir freuen uns über jeden, der mit uns interagiert. Wir freuen uns auch immer wieder, wenn jemand persönlich zu uns kommt oder uns mal irgendwie schreibt und uns mitteilt, wie er den Podcast so findet. Das gute sowie auch kritische Feedback ist für uns einfach immer wunderbar, um das Ganze hier auch für euch noch ein bisschen interessanter zu machen. Genau, da würde ich sagen, wir verbleiben. Ich wünsche nochmal kräftiges Weidmannsheil. Bis bald und ciao.
Weidmannsheil.